ARD. Heimkosten explodieren. Was für Unterstützung gibt es für die Pflege zu Hause?
Kurdendemos in Deutschland, warum ein Konflikt aus Syrien zu uns schwappt.
Und Betrug beim Autokauf, wie Mietwagen als Gebrauchtwagen verkauft werden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Kurz vorm Wochenende sind Tanja und Philipp nochmal hier für euch. Heute am Freitag, den 23. Januar. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Am Ende der Woche wollen wir uns nochmal ganz kurz für all eure Mails und Kommentare bedanken, die wir diese Woche bekommen haben. Wir lesen das tatsächlich alles, freuen uns natürlich sehr über Lob, aber auch über Kritik, denn die hilft uns total. In dem Sinne, macht gern weiter damit und empfehlt den Podcast natürlich auch gern weiter.
So, dann legen wir direkt mal los. Wir müssen nämlich über die Pflege reden. In Heimen kostet ein Platz 3.245 Euro für das erste Jahr im Bundesdurchschnitt. Also das ist dann nur der Eigenanteil und das sind gut 260 Euro mehr als noch im Jahr davor. Diese Zahlen kommen vom Verband der Ersatzkassen.
Geld ist ein Faktor, warum viele Familien sich entscheiden, ihre Angehörigen zu Hause zu pflegen. Aber das Ganze ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema. Viele Familien wollen sie auch gar nicht in einem Heim unterbringen. Tatsächlich 86% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Also der absolut größte Anteil.
Kann ich auch gut verstehen. Aber zu Hause pflegen ist, man muss es sagen, eine totale Mammutaufgabe auch. Christina Käse Höfer hat das auch gemacht und sich um ihren Vater gekümmert. Der war an Parkinson erkrankt und ist inzwischen auch gestorben. Und sie beschreibt, wie schwierig die Pflege auch emotional für sie war.
Auf der einen Seite war es schwierig, überhaupt zu verstehen, was in ihm vorgeht. Denn er hat gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich die Krankheit in ihm auslöst. Und zu verstehen, welche Unterstützung braucht er, in welcher Situation dieser Krankheit, sich immer wieder darauf einzustellen, war schwierig. Und natürlich auch emotional zu sehen, dass der eigene Vater, der selbstständig autark war, sein Leben gemeistert hat, auf einmal auf meine Mutter und mich angewiesen war. Das war eine, ja, schwierige Erkenntnis zu verarbeiten.
Mittlerweile berät Christina andere pflegende Angehörige. Sie veröffentlicht Gespräche auf ihrem YouTube-Kanal und hat ein Buch geschrieben. Sie rät zum Beispiel dazu, sehr früh über das Thema Pflege zu sprechen.
Wenn Sie entspannt sind und vielleicht die eigenen Eltern oder der Partner entspannt ist, zu einem früheren Zeitpunkt. Also wenn wir in den 40ern, in den 50ern sind, ist es ein guter Zeitpunkt, mit den Eltern darüber zu sprechen, denen es vielleicht noch gut geht, einen entspannten Nachmittag zu wählen und sich hinzusetzen und zu sagen, weil oft gehen wir immer von uns aus und es ist wichtig zu verstehen, was ist Ihnen eigentlich wichtig.
Ja. Weil so viele Menschen ihre Angehörigen zu Hause versorgen, wollen wir jetzt mal drauf schauen, was ihr an Zuschüssen bekommen könnt, wenn ihr vielleicht auch jemanden pflegt.
Erstmal noch ein paar Infos zu den Voraussetzungen. Bevor man irgendwelche Leistungen beantragen kann, muss erstmal bestimmt werden, welchen Pflegegrad der Mensch hat, um den ihr euch kümmern wollt.
Ja, die Pflegegrade reichen von 1, da sind die Betroffenen noch relativ selbstständig, bis hin zu 5. Da geht dann meistens nicht mehr so viel und oft muss die Person dann auch schon rund um die Uhr gepflegt werden. Und wie viel Geld der Betroffene bekommt, hängt dann von dem Pflegegrad ab. Und je nach Pflegegrad geht es dann rund 350 bis 990 Euro.
Ja, es staffelt sich so hoch quasi. Ja. Wenn ihr Unterstützung braucht, weil die Pflege für euch allein zu viel wird, könnte euch ein ambulanter Pflegedienst unterstützen. Da kommt dann ein Pfleger oder eine Pflegerin zu euch nach Hause, hilft zum Beispiel beim Anziehen, beim Essen, Toilettengang oder auch im Haus. Das wird zwar vom Pflegegeld abgezogen, kann sich aber natürlich trotzdem lohnen, weil man dann Hilfe hat und das ja teilweise auch wirklich körperlich schwere Arbeiten sind.
Genau. Auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel eure Eltern pflegt, kann das auf eure Rente angerechnet werden. Das müsst ihr euch bei Interesse nochmal genauer anschauen. Das hängt von den Tagen und den Stunden ab, die ihr da gepflegt habt. Und ihr dürft nicht mehr als 30 Stunden die Woche dabei gearbeitet haben. Also bei Vollzeit geht das dann nicht.
Und es gibt noch einen Zuschuss, wenn ihr euer Haus oder eure Wohnung umbauen müsst für den Menschen, den ihr pflegt. Also wenn ihr zum Beispiel einen Treppenlift einbaut oder eine Rampe oder wenn Türen breiter gemacht werden müssen, sowas kostet ja super viel Geld. Ja. Und etwas mehr als 4.100 Euro kann man da von der Pflegekasse zusätzlich bekommen.
Zuletzt noch mal kurz zu euren Rechten. Grundsätzlich könnt ihr für bis zu 6 Monate vom Arbeitgeber vollständig oder auch teilweise freigestellt werden. Geld gibt es in dieser Zeit dann aber nicht. Und das gilt nicht für ganz kleine Betriebe. Am besten schaut ihr da noch mal kurz in euren Arbeitsvertrag.
Ja, generell gilt sowieso, wir können hier natürlich nur einen Überblick geben. Das ist ein riesiges Thema. Das Bundesministerium für Gesundheit hat da so eine Übersichtsseite mit vielen weiteren Infos. Die verlinken wir euch hier in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch da noch weiter dafür interessiert.
Unsere Kurznachrichten.
Die Ukraine und die USA haben sich offenbar auf Sicherheitsgarantien geeinigt. Das Thema sei erledigt, hat der ukrainische Präsident Selenskyj gestern gesagt. Was das jetzt genau bedeutet, wurde aber nicht gesagt. Die Sicherheitsgarantien, die sollen ja helfen, eine Waffenruhe mit Russland abzusichern, falls die denn dann kommt. Und ob es Aussicht auf so eine Waffenruhe in der Ukraine geben kann, darüber soll heute nochmal gesprochen werden. Russland hat das erste Mal seit Monaten einem Treffen mit den USA und der Ukraine zugestimmt.
In Spanien gab es wieder ein Zugunglück. Es ist bereits das dritte innerhalb von einer Woche. Dieses Mal ist ein Zug in einen Kran geprallt. Es gab aber zum Glück in diesem Fall nur leicht Verletzte. Letzten Sonntag gab es ja dieses schwere Zugunglück, bei dem ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist war. Inzwischen hat sich da die Zahl der Opfer auf 45 Menschen erhöht und unter ihnen ist auch eine Person aus Deutschland. Das haben jetzt das Auswärtige Amt und spanische Behörden bestätigt.
Ja, die deutschen Handballer, die hatten gestern richtig hartes Spiel, aber
in der Tat,
es hat sich gelohnt. Sie haben das erste Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft nämlich gewonnen. Im dänischen Herning gab es gegen Portugal einen 32-30 Sieg und das nächste Spiel ist Samstag gegen Norwegen.
Ja, und letzte Meldung, die Nominierten für die Oscars 2026 stehen fest. Die größten Gewinnchancen hat wohl der Vampir-Horrorfilm Blood and Sinners. Er ist nämlich gleich 16 Mal nominiert. Das ist Rekord in der fast 100-jährigen Geschichte der Filmpreise. Hinter Blood and Sinners folgt die Actionkomödie One Battle After Another. Die hat 13 Nominierungen erhalten. Die Oscar-Verleihung soll dann Mitte März in Hollywood stattfinden. Es gibt zurzeit in Deutschland viele Demos, bei denen Kurden auf die Straße gehen. In Frankfurt am Main waren zum Beispiel 5000 Menschen unterwegs, in Köln und Dortmund, aber auch in Bremen und Berlin, also an sehr vielen Orten. Sogar bei mir in Halle kamen an mehreren Tagen ein paar hundert Menschen auf dem Marktplatz zusammen zum Demonstrieren. Und wir haben uns die Frage gestellt, wofür oder wogegen protestieren die Menschen eigentlich?
Ja, Hintergrund sind Kämpfe im Norden von Syrien. Syrische Regierungstruppen rücken da nämlich gerade in Gebiete vor, die bisher in kurdischer Hand waren. Und man schätzt, dass in Deutschland so ungefähr 1 Million Kurden leben.
Ja, deswegen ist das hier ein großes Thema. Ja. Bei den Demos wollen sich die Menschen solidarisch zeigen, aber auch ein Zeichen in Richtung der europäischen Staatschefs senden.
Wir sind hier und wir wollen, dass ganz Europa auch einen Druck macht gegen Regime auch, sollen das stoppen. Kein mehr Krieg wollen wir haben. Frieden, einfach Frieden.
Ja, gemeint ist das Regime in Syrien übrigens, das ist noch wichtig dazu zu sagen. Ne?
Ja, und die Kurden in Deutschland sorgen sich einfach auch um ihre Familien und Freunde in Syrien. Ne? Zum Beispiel auch die 24-jährige Sada.
Es ist sehr, sehr stressig. Seit 2 Wochen schlaflose Nächte. Wir sind ständig dabei, die Nachrichten zu gucken, nach Updates zu schauen, was gibt's Neues, was passiert jetzt als nächstes, ist unsere Familie jetzt in Gefahr oder wie sich das alles so weiterentwickelt.
Sada wohnt und studiert in Nordrhein-Westfalen und ist sehr besorgt um ihre Familie in Syrien, vor allem durch das, was sie so zugeschickt bekommt oder halt auch im Internet sieht.
Was wir mitbekommen, ist schrecklich. Keine Wasserversorgung, kein Strom, die Lebensmittel gehen bald zu Ende. Genau, die leben in der Gefahr tagtäglich. Was passiert in der nächsten Stunde?
Die syrische Übergangsregierung unter Ahmad al-Sharaa möchte ganz Syrien unter ihre Herrschaft bringen. Die Kurden sollen ihre Gebiete nicht mehr kontrollieren. Und deswegen kam es zu Gefechten. Viele Kurden wurden vertrieben und die humanitäre Lage spitzt sich sehr stark zu. Die Kurden werfen Übergangspräsident al-Sharaa vor, dem Islamischen Staat ideologisch nahezustehen, den sie bekämpft haben.
Ja, momentan gibt es eine Waffenruhe, erstmal bis morgen. Ob es darüber hinaus eine geben wird zwischen den Kurden und den syrischen Truppen, ist unsicher.
Und um den Konflikt noch ein bisschen besser verstehen zu können, wollen wir noch kurz darauf schauen, wer die Kurden eigentlich sind.
Ja, die Kurden haben keinen eigenen Staat. Je nach Schätzung leben so zwischen 12 und 25 Millionen Kurdinnen und Kurden in der Türkei, dem Iran, im Irak und in Syrien. In den letzten Jahrhunderten gab es immer wieder kurdische Vorstöße, einen eigenen Staat zu gründen. In vielen Ländern werden sie nämlich unterdrückt und vertrieben.
Und deswegen kam es in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder zu zahlreichen Aufständen und auch bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Kurden und den jeweiligen Herrschaftssystemen. Und gerade die syrische Übergangsregierung und die Regierung der Türkei, die wollen einen eigenen kurdischen Staat verhindern.
Ja, wir haben vorhin gehört, die kurdische Community in Deutschland ist mit geschätzt so um die 1 Million Menschen sehr, sehr groß. Deswegen wird auch gerade hier so viel demonstriert. Für die nächsten Tage sind auch wieder weitere Demonstrationen angemeldet.
Man muss ja sagen, bisher liefen die Demonstrationen in Deutschland zwar weitgehend friedlich ab, aber es gab auch immer mal wieder Vorfälle. In Dortmund zum Beispiel, da gab es einen gewalttätigen Übergriff auf ein syrisches Restaurant. Oder in Hannover wurde eine pro-kurdische Demo aufgelöst, weil dort die Polizei angegriffen wurde. Und in Stuttgart eskalierten Proteste mit Pyrotechnik und auch dort gab es Angriffe auf die Polizei. Gebrauchte Autos kaufen, das ist ja so eine Sache, ne? Kannst du Glück haben, kannst du Pech haben.
In der Tat.
Das letzte Auto, das wir zum Beispiel gekauft haben, das war auch gebraucht, aber wir haben uns das bei einem Händler angeschaut und dann auch dort gekauft, obwohl es eigentlich tolle Online-Angebote gab, aber die Sicherheit und die Garantie, die war uns irgendwie wichtiger.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ging uns ganz genauso. Wir haben es auch einfach bei einem Autohaus dann irgendwie gebraucht geholt. Mhm. Warum erzählen wir euch das jetzt alles? Um euch vor einer neuen Betrugsmasche zu warnen. Und zwar werden dabei Autos ganz normal über die üblichen Gebrauchtwagenportale angeboten. Aber die Autos sind Mietwagen, die Betrüger geklaut haben und mit gefälschten Zulassungspapieren verkaufen.
Ja, wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass man online nicht kaufen sollte oder nicht kann, ne? Also so nicht. Aber ja, diese Betrugsmasche, die gibt es immer häufiger. Das Bundeskriminalamt sagt, dass die Zahlen sprunghaft angestiegen sind auf mehr als 3.700 Fälle im vorletzten Jahr. Und wir haben auch noch ein konkretes Beispiel für euch. Das hat ein Kollege aus der ARD-Verbraucherredaktion nämlich recherchiert.
Dabei ging es um einen großen SUV, wenige Monate alt, für gerade mal gut 62.000 Euro. Identische Modelle wie dieses sind normalerweise rund 20.000 Euro teurer. Der Wagen war angeblich so günstig, weil er einen leichten Schaden am Heck hatte. Der Anbieter hat dann eine Kopie der Zulassungsbescheinigung geschickt und da fiel auf, beim Wort Stadt des Zulassungsbezirks fehlte ein Buchstabe. Das war komisch und irgendwie schon so ein erster Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht so ganz korrekt ist.
Genau. Der Reporter hat dann herausgefunden, dass der SUV vor rund 10 Tagen in den Niederlanden bei einer Leihwagenfirma angemietet worden war. Und solange der Mietvertrag läuft, wird das Auto einfach nicht vermisst. Die Täter können es in dieser Zeit also einfach verkaufen. Im Zweifel, ohne dass das dann auffällt, ne?
Eigentlich müsste man meinen, kann man die danach einfach nachverfolgen, aber die Betrüger mieten diese Autos mit gefälschten Ausweisen oder brechen bei Zulassungsstellen ein, um sich Blankobescheinigungen zu besorgen. Laut Bundesinnenministerium wird aktuell nach mehr als 180.000 solcher Dokumente gefahndet.
In unserem Fall ist der Betrug gar nicht erst zustande gekommen. Nochmal Glück gehabt. Der ARD-Reporter hat vorher nämlich die Polizei informiert und die hat dann mit ihm beim Verkaufstermin einfach gewartet und den angeblichen Verkäufer dann festgenommen.
Interessant ist, wenn Mietautos so in Anführungsstrichen verkauft werden, kann man Glück haben und das Auto behalten, wenn man nachweisen kann, dass man da nicht fahrlässig gehandelt hat.
Ja, und das hängt davon ab, wie der Kauf so ganz konkret abgelaufen ist, sagt Rechtsanwältin Nicole Muschke.
War das vielleicht zum Beispiel völlig günstig, das Auto, also viel günstiger, als man es eigentlich erwarten durfte? In welcher Konstellation wurde es verkauft? Also war das jetzt irgendwie ein dunkler Hinterhof mit dubiosen Eigenschaften links und rechts noch? Es ist wirklich die Gesamtschau der Umstände, die da den gutgläubigen Erwerb zunichte machen muss.
Die dann aber den Schaden haben, sind die ursprünglichen Besitzer des Autos, nämlich die Mietwagenanbieter. Einer davon ist Matthias Arndt in Neuss. Bei dem sind auch schon öfter Wagen durch so einen Betrugsverkauf weggekommen.
In der Rücklage kalkuliert man natürlich eine bestimmte Anzahl von Fällen. Aber die ist jetzt mittlerweile doch deutlich größer, die Zahl, als die, die wir in den Rücklagen haben. Das kann die Existenz von Unternehmen betreffen.
Das Problem ist dann nämlich, die Autovermieter sind zwar gegen Diebstahl versichert, nicht aber gegen Unterschlagung. Und das ist bei dem illegalen Verkauf von gemieteten Autos der Fall.
Deswegen jetzt vielleicht ganz kurz nochmal eine Mini-Übersicht. Worauf könnt ihr achten, damit euch das nicht passiert? Überprüft natürlich, das geht natürlich für ganz viele Gebrauchtwagenkäufe, wirkt das Angebot realistisch? Checkt die Dokumente wie Fahrzeugscheine und Rechnungen. Und ganz wichtig, wie ist die Kommunikation mit dem Verkäufer? Also wir haben es gerade so ein bisschen bei der Rechtsanwältin gehört. Kann man den zum Beispiel sprechen? Wirkt das alles irgendwie schon so ein bisschen dubios oder läuft alles nur über Mails oder Handynachrichten? Da rät zum Beispiel die Polizei und auch der ADAC dazu, den Verkauf direkt in der Nähe der Zulassungsstelle machen, damit dann halt gecheckt werden kann, ob dem Verkäufer das Auto tatsächlich gehört. Bis zum Sonntag findet noch die Grüne Woche in Berlin statt. Da geht es ganz viel um feines Essen und Trinken und Landwirtschaft. Da strömen jedes Jahr hunderttausende Menschen hin. Und mittendrin ist unsere 15-Minuten-Host-Kollegin Magda. Und wir wollten mal hören, was da so abgeht bei Magda und was sie vielleicht für kulinarische Entdeckungen gemacht hat.
Die Grüne Woche hat wirklich immer wieder irgendwelche Highlights zu bieten. Sei es ein jährlicher Gast, der immer hier ist. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist wahrscheinlich das schwerste Geschöpf hier. Das ist ein Zuchtbulle namens Condor. Der wiegt 1,5 Tonnen und der sorgt immer für gezückte Smartphones in der Tierhalle. Dann gibt es natürlich zu essen von Elchburger in Finnland über Insekten gecrunched oder in der Brandenburghalle wird jedes Jahr Spargeleis verkostet, denn wir haben sehr viele Spargelhöfe in Brandenburg. Das schmeckt gar nicht so schlecht, wie man es jetzt vielleicht denken würde. Es ist sehr sahnig mit einem leichten Spargelgeschmack. Wenn man Spargel mag, super.
Weiß ich jetzt nicht.
Das kann, da kann so sahnig sein, wie es will. Nee, da bin ich nicht dabei. Ja. Aber klingt so, als ob Magda sich da ordentlich gönnt und auch Spaß hat. Wir freuen uns für dich, Magda. Lass es dir gut gehen.
Ja, lass dir das Spargel-Eis schmecken.
Genau. Und wie gesagt, die Grüne Woche geht noch bis Sonntag. Deswegen ist Magda auch erst am Dienstag wieder für euch da.
Genau, Magda hat noch Verdauungspause. Montag hört ihr hier Uli und Sebastian. Wir sind jetzt raus für die Woche, wünschen euch ein ganz schönes Wochenende. Bis ganz bald. Ciao.
Wenn ihr eins habt, macht's gut. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.